Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
ein Mann mit vielen Facetten und Geschichten, heute Musikmanager, früher unter anderem auch mal Sänger in einer Crossover-Metal-Band. Im letzten Sommer auf Tour, Sommer 21 allerdings, und jetzt kommt das Politische, mit Armin Laschet, damals im Zukunftsteam des Kanzlerkandidaten für Kunst und Kultur zuständig. Heute sitzt er im Bundesvorstand der CDU und ich freue mich sehr, dass er da ist. Herzlich willkommen, Joe Cialo.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung.
Wir schauen gemeinsam auf die Themen des Tages, unter anderem auf die Frage, müssen wir eigentlich festlegen, wann wir in Rente gehen? Wir gratulieren Wolfgang Schäuble zum 50. Also 50 Jahre Mitgliedschaft im Bundestag und vielleicht auch noch auf die unschönen Korruptionsvorwürfe gegen EU-Politiker, die ja die Runde machen seit dem Wochenende. Haben Sie gehört, wo die Beschuldigte Eva Kaili das Geld versteckt hat? Das Schmiergeld, das vermeintliche Schmiergeld?
Nein, ich habe nur gehört, dass sie bei ihr in der Wohnung 600.000 Euro gefunden haben, was ich ziemlich heftig finde, ehrlich gesagt.
Ja, und ein großer Teil der Summe war ausgerechnet unterm Kinderbett. Jetzt habe ich mich gefragt, Herr Cialo, wo verstecken Sie denn so Ihre Bargeldreserven zu Hause?
Ich verstecke kein Geld.
Okay.
Und in der Größenordnung sowieso nicht.
Ich nehme ja immer, bei mir ist es andersrum, ich nehme das Geld aus den Sparschweinen meiner Töchter, wenn ich mal dringend Bargeld brauche. Aber ich lege dann immer einen Schuldschein rein. Aber ich merke, sie akzeptieren das nicht so richtig. Also ich muss die Praxis beenden.
Bargeldloses Zahlen.
Absolut. Eine Stunde Radio oder auch 30 Minuten Podcast zu den Themen des Tages und allen, die uns zuhören. Ein herzliches Willkommen. Schönen guten Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Es ist mal wieder Zeit, über die Rente zu reden. Erst Olaf Scholz, der Bundeskanzler, der gesagt hat, es müssen bitte mehr Leute wirklich bis 67 arbeiten und nicht schon vorher in Rente gehen, auch wegen des Fachkräftemangels. Jetzt geht die Debatte weiter mit so allerlei Wortmeldungen. Am interessantesten fand ich die von Johannes Vogel von der FDP, der nämlich gesagt hat, niemand muss den Menschen mehr vorschreiben, wann sie in Rente zu gehen haben. Also im Prinzip vorschlägt, das offizielle Renteneintrittsalter abzuschaffen. Bei mir ist Joe Cialo, Musikmanager und Mitglied des Bundesvorstandes der CDU. Selber entscheiden, wann man aus dem Beruf geht, klingt das gut für Sie?
Klingt auf jeden Fall erstmal gut und ich bin bei der Frage auch so ein Stück weit gespalten, muss ich ganz ehrlich sagen, weil in der Welt, in der ich lebe, sind die Themen flexible Arbeitszeiten, Remote Working, wie kriege ich so ein relativ individualisiertes Arbeitsverhältnis gebaut und damit muss ich mich als Arbeitgeber dann beschäftigen und gucken, dass ich einen attraktiven Arbeitsplatz anbiete. Aber auf der anderen Seite sehe ich natürlich auch, dass wir in einer Welt leben, in der immer weniger Beitragszahler eine größere, ja, Menge an Menschen sozusagen, die dann in Rente gehen, stützen muss. Und das ist ein Problem, wo man sich natürlich die unterschiedlichsten Lösungen vorstellen kann und vorstellen muss. Und dazu gehört halt eben auch, dass man länger arbeitet. Also das ist sicherlich etwas, was man sich, aber auf der anderen Seite finde ich das natürlich auch, man denkt da immer so an die Berufe von Maurern und das ist so ein bisschen schwierig, denn gerade diese, ich sage jetzt mal, diese hart arbeitenden Menschen, wenn man die dazu bringt, noch länger zu arbeiten, die wahrscheinlich auch noch früher ins Berufsleben eingestiegen sind, mit 16 auf dem Bau schon arbeiten, das ist schon eine extreme Herausforderung. Schon was anderes, finde ich, als wenn du ganz gemütlich mit 30 irgendwie zu Ende studiert hast und dann ins Berufsleben reingehst.
Und Jobs machst, die eben nicht körperlich so fordernd sind, ne? Genau, wo man nicht irgendwie draußen im Wetter stehen muss, dergleichen mehr. Ich finde auch, also bei dieser Idee, die an sich auch ganz charmant ist in meinen Ohren, gibt es halt eine Voraussetzung, dass es eine freie Entscheidung ist. Ja, also dass man beispielsweise, es geht ja auch in die Richtung, sagt, ich möchte gerne weiterarbeiten bis 75, aber dass man eben nicht weiterarbeitet bis 75, weil das Geld einfach nicht reicht, sondern weil man sagt, das macht mir Freude. Oder man sagt eben, ich steige mit 60 aus. In Schweden beispielsweise ist das möglich. Dann entsprechend mit den Abschlägen, ja, dass man weniger Geld hat. Setzt natürlich voraus, dass die Rente dann auch noch zum Leben reicht. Ne? Ja. Weil Sie das gerade sagen, wenn ich das kurz ergänzen darf, mit Blick auf Maurer, Krankenschwestern, Dachdecker, das sind immer die Beispiele. Sie sind ja aus der Kulturbranche, in der Kreativwirtschaft. Das darf man wahrscheinlich auch nicht unterschätzen, wie viele Leute da unterwegs sind, die sich wahrscheinlich kaum Gedanken machen können über die Rente, weil sie jetzt schon so relativ knapp unterwegs sind. Ne?
Genau. Also gerade im Live-Segment, wenn wir da an die Beleuchter und die vielen fleißigen Hände, die überhaupt diese Erlebnisse ermöglichen, uns mal vor Augen halten, die sind damit beschäftigt, wie kriege ich für mich meine sozialen Geschichten so geregelt, dass ich im Ernstfall so ein bisschen gestützt werde. Und das finde ich schon auch ein Punkt, den wir jetzt mal mitnehmen müssen, den wir auch ganz konkret angehen müssen. Interessant ist allerdings auf der anderen Seite auch, dass wir immer nur über das Renteneintrittsalter nachdenken. Aber vielleicht ist die Frage auch die, wie können wir vielleicht das gesamte Rentensystem an sich mal auf den Prüfstand stellen? Wie können wir uns fürs Alter so absichern, also mit den unterschiedlichsten Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen? Und das wäre, glaube ich, mit Blick für die vielen jungen Menschen, die jetzt sozusagen in die Zukunft blicken, die interessantere Diskussion.
Aber ja? Woran denken Sie dann, dass man, der klassische Gedanke ist ja, dass man selber privat stärker vorsorgt?
Ja, genau, dass man privat vorsorgt, dass man vielleicht mal guckt, gibt es Möglichkeiten zu investieren, ja, also nicht nur Wohnung und Häuser für sich selber dann zu kaufen, sofern man denn dazu in der Lage ist, sondern auch vielleicht auch in Aktien zu investieren, sodass man zusätzlich zur Rente später dann auch eine Möglichkeit hat, davon zu profitieren. Denn eines ist doch ganz klar, diejenigen, die hart arbeiten, sind ja auch nicht die, die später bei der Rente am meisten profitieren. Das sind ja eben die, die mit 30 bis 30 studiert haben und dann in irgendwelche Jobs kommen, wo sie dann am Ende dann privilegierter dastehen, was ja auch völlig in Ordnung ist. Aber ich glaube, da müssen wir das ganze System mal ein bisschen unter die Lupe nehmen und da sind wir, glaube ich, auch alle gut beraten.
Tja, haben Sie das im Hinterkopf, Ihr Renteneintrittsalter, wissen Sie das?
Ich habe in meinem Leben nie an die Rente gedacht, tatsächlich.
Das finde ich schon mal gut.
Und ich habe auch eine Zahl, also als ich damals noch zur Schule gegangen bin, Abitur gemacht habe, war 65 das Renteneintrittsalter. Mhm. Und irgendwie, wenn wir jetzt sehen, 63, 67, wir sind immer noch bei dieser 65er Zahl. Ich versuche mich selbst abzusichern. Also ich habe für mich immer in meinem Leben den Auftrag gehabt, dafür zu sorgen, dass ich von niemandem Dritten abhängig bin und wirklich so hart zu sparen und zu investieren, dass ich dann eine Immobilie leisten kann, eine kleine Wohnung oder was auch immer, damit man dann im Alter ein Stück weit vorgesorgt hat.
Ich musste nochmal aber auch bei dieser Frage, wer kann sich das leisten, wer möchte auch lange arbeiten, ne? Auch in diesem ganzen Live-Konzert- und Kulturbereich, in dem Sie unterwegs sind, dran denken, wenn man mit 75 entscheidet, ich möchte gerne noch auf der Bühne stehen und es glücklicherweise noch Menschen gibt, die das auch wollen, dass man auf die Bühne tritt, ist ja wunderbar, aber beispielsweise mit 75 noch die Bühne aufzubauen, also die Boxen zu schleppen und dergleichen mehr, das ist natürlich doch nochmal eine ganz andere Sache. Ne?
Das ist unmöglich.
Ja.
Und das sollte man auch nicht diskutieren. Das ist unfair, gerade für die, die wirklich körperlich hart arbeiten. Und man muss das halt eben, man muss auch eben drüber nachdenken, welche Arbeiten kann man eben auch für das Alter attraktiv machen, sodass die Menschen ein Incentive darin verspüren, nicht zu Hause dumm rumzuhocken, sondern sich vielleicht noch zu engagieren und neben dem Engagement halt eben auch noch Geld zu verdienen und dabei noch was Sinnvolles zu tun.
Mhm. Joe Cialo heute hier bei unserem Deutschlandfunk Kultur. Als wir vorhin gesagt haben, lassen Sie uns über die Rente reden, da haben Sie uns signalisiert, lassen Sie uns mal über das Heute reden, weil Sie nämlich in der Kulturbranche aktuell ganz massive Probleme auch beobachten. Ich meine, ich hätte jetzt gewünscht, zu sagen, Corona ist ja glücklicherweise vorbei, auch noch nicht ganz, aber dazu kommt jetzt noch die Energieproblematik und andere Dinge dieser Art.
Ne? Ja, natürlich. Und die wachsenden Energiekosten, die schlagen sich natürlich auch nieder auf die ganzen Veranstalter. Das ist ein Riesenproblem. Und wir haben ja den Sonderfonds Kultur der Bundesregierung, der ja anfänglich von Monika Grütters seinerzeit ja aufgelegt wurde, um die Corona...
Der früheren Kulturstaatsministerin,
Genau, der früheren Kulturstaatsministerin aufgelegt wurde, um halt eben die Corona-Schäden für die Veranstalter ein Stück weit aufzufedern. Und jetzt soll das umgewidmet werden, um die steigenden Energiekosten abzufedern. Aber man kann das eine nicht wegnehmen, wenn es noch existiert, um das andere dann zu fördern. Das heißt, wir müssen schon darauf achten, dass wir mit Augenmaß beides angehen. Und da würde ich mich sehr dafür einsetzen, dass wir vielleicht einen Blick darauf werfen.
Der 13. Dezember 1972, wir machen eine kleine Zeitreise, das war sein erster Tag als Bundestagsabgeordneter. Wolfgang Schäuble feiert heute 50 Jahre ununterbrochene Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag. So lange wie der CDU-Mann war noch nie jemand im Parlament. Und er war ja auch viel mehr als nur einfacher Abgeordneter. Er war zuletzt Bundestagspräsident, er war vorher Innenminister, er war Finanzminister, er war Fraktionschef der CDU-CSU, er war der Architekt der deutschen Einheit. Und er war unter anderem auch bei meinem heutigen Gast zu Gast, bei Joe Cialo. Sie haben ja so ein eigenes kleines Gesprächsformat, ne? Willkommen bei Joe Cialo.
Genau.
Und ich habe mal einen kleinen Auszug, da hat er nämlich einen Witz erzählt.
Und dann wissen Sie ja, dass es den Musikerwitz gibt.
Ja.
Wie da so ein Musiker in den Himmel kommt, da sitzt der liebe Gott oder der große Vater und er hört wunderbare Mozart-Musik im Hintergrund. Und dann sagt er zu ihm, ja, was ist denn mit Bach? Dann sagt er, ich bin Bach. Und wenn Sie bei Bach Nehmen Sie mal an, die Kunst der Fuge oder das wohltemperierte Klavier oder die Cellosonaten. Ja. Das ist ja unglaublich. Deswegen kann ich mich nicht für einen Komponisten entscheiden. Okay.
Das war Wolfgang Schäuble bei Ihnen zu Gast, Joe Cialo. Sie mussten jetzt auch noch mal schmunzeln. Eine schöne Begegnung?
Es war eine unfassbar tolle Begegnung mit ihm. Wir sind uns zuvor nie begegnet. Und was mich persönlich sehr ergriffen hat, war die Tatsache, dass er die Kultur so sehr liebt und dass er die Musik so sehr liebt. Und da kommen wir natürlich zusammen. Und das hätte ich vorher gar nicht gedacht. Man kennt eigentlich Dr. Wolfgang Schäuble als so ein politisches Brain. Mhm. Und diese andere Seite fand ich unglaublich krass. Wer weiß denn schon, dass Fidelio von Beethoven eines seiner Lieblingswerke sind, die er super gerne hört. Mhm. Und ich finde immer in der Musik oder in der Kultur im Allgemeinen zeigt man so eine verwundbare Seite, eine ganz andere Seite von sich, eine zugängliche Seite auch. Und das war schön, das mal mit ihm gemeinsam zu erleben bei dem Gespräch.
Waren Sie da auch in den Musikgenres beieinander oder haben Sie da voneinander auch ein bisschen gelernt?
Also ich würde mal sagen, was klassische Musik angeht, galoppiert er mir ganz entspannt davon. Da hat er einfach ein tieferes Verständnis und Wissen auch so. Ich komme eher so aus der modernen Musik, aber ich habe schon Verständnis für klassische Musik. Es gibt viele Stücke, die ich mag, Grieg oder Von der Neuen Welt oder Rachmaninow. Also das gibt schon einige Komponisten oder Mozart natürlich auch, die mich wirklich auch echt berühren. So. Mhm. Ja.
Ja, Sie haben es gesagt, man kennt ihn als so diesen, als den Politiker, der irgendwie auch schon immer da war, der in ganz zentralen, wichtigen Positionen war. Ich glaube, alle auch über politische Grenzen hinweg schätzen seine Intelligenz, seinen Scharfsinn. Er hat ja aber natürlich auch wirklich schwierige Stationen. Ne? Also er ist ja ganz stark auch verbunden mit dieser Person Helmut Kohl über viele Jahre. Jemand, der ihn sehr gefördert hat, aber eben auch unglaublich ausgebremst hat, gerade am Ende, der ihn eigentlich auch mit in diesen Sog gezogen hat, der CDU-Spendenskandal, der ja letztendlich auch dazu geführt hat. Würden Sie das sagen, dass Wolfgang Schäuble so ein bisschen unvollendet auch geblieben ist? Also weil diese beiden großen Ämter, die jemand wie er natürlich auf jeden Fall auch hätte ausüben können, Bundespräsident oder auch Kanzler, sind ihm letztendlich natürlich auch genau dadurch verwehrt geblieben.
Wenn man jetzt aus karrieretechnischer Sicht das Ganze beleuchten will, dann kann das nur er selber für sich selbst beantworten. Ne? Aber für mich ist er halt eben ein politisches Gewissen. Und er ist auch jemand, der nach wirklichen Prinzipien gehandelt hat, so wie ich ihn kennengelernt habe. Und das ist gerade für die CDU ein ungeheurer Gewinn. Zudem, und das wissen wahrscheinlich die wenigsten Jüngeren, würden wir uns heute nicht in Berlin, zumindest nicht als Hauptstadt, treffen, wenn nicht seinerzeit Wolfgang Schäuble diese krasse Rede im Deutschen Bundestag in Bonn gehalten hätte und dadurch die Mehrheiten noch zugunsten Berlins geschoben hätte.
1991, ne, in dieser Debatte. Und das ist ja auch ein wichtiger Punkt in seinem Leben. Auch die Jüngeren kennen ihn natürlich nur im Rollstuhl. Kurz vorher gab es dieses Attentat auf ihn, das ihn eben zu einem sehr sportlichen, gesunden Mann eben zu jemandem gemacht hat, der im Rollstuhl sitzen musste. Und das war im Prinzip sein erster großer Auftritt, damals diese Rede in der Bonn-Berlin-Debatte, wo er wirklich, sagen viele, das Ruder rumgerissen hat.
Ja, ne? Absolut. Und bei der Aufzählung haben Sie noch ein Amt vergessen, er war auch Kanzleramtsminister, das darf man auch nicht vergessen.
Ja.
Also er hat der Republik in verschiedenen Ämtern gedient und ich finde, man hat immer dabei gespürt, bei seinem Handeln, oder man spürt es eigentlich bis heute, dass er um die Sorgen der Menschen getrieben ist. Dass er den Menschen schon in den Mittelpunkt stellt und auch die Entwicklung, die gesellschaftlichen Entwicklung genau im Blick hat. Und davon profitieren wir in der CDU jedenfalls bis heute.
Tja, jetzt dürfen wir das natürlich nicht so sehr nach einem Nachrufgespräch klingen lassen, wo man nur Gutes sagt. Sie sind im CDU-Bundesvorstand.
Nee, das ist doch Geburtstag 50, das ist doch kein Nachruf, das ist Happy Birthday 50 Years.
Nein, aber jetzt mache ich die Biege. Er hat sich ja auch selbst geäußert, unter anderem im langen Interview mit Ingo Zamperoni in der ARD und hat da auch nochmal zu seiner eigenen Motivation gesprochen, was ihn eigentlich angetrieben hat.
Mein Leben war nie darauf ausgerichtet, auch nicht in der Politik, ein bestimmtes Amt anzustreben. Ich wollte immer viel Einfluss haben. Mhm. Und den habe ich auch für meine Position, ob als parlamentarischer Geschäftsführer oder als Kanzleramtschef oder auch als Fraktionsvorsitzender wahrgenommen. Naja, und dann als Finanzminister hat man mir auch nicht nachgesagt, dass ich keinen Einfluss genommen hätte.
Tja, das würde man wahrscheinlich so vor allem auch in Griechenland bejahen und in Südeuropa, diese Aussage. Er ist natürlich auch jemand, und deswegen habe ich das an dieser Stelle auch nochmal eingespielt, viel Einfluss haben. Eine graue Eminenz ist die nette Beschreibung, gerade auch im Zusammenhang mit der Kanzlerkandidatur Armin Laschet und im Streit mit Söder in Bayern. Hatte man aber auch natürlich das Gefühl, er ist auch schon noch ein Stück weit der politische Strippenzieher im Hintergrund. Also jemand, der, sagen wir mal, diese machtpolitischen Seiten der Politik sehr gut drauf hat.
Ich glaube, sonst wird man nicht 50 Jahre Mitglied des Deutschen Bundestages und das in diesen einflussreichen Ämtern. Das ist eine Begabung, die man einfach mitbringen muss, wie man Mehrheiten organisiert, wie man Menschen für seine Überzeugungen gewinnt. Und
ich habe jetzt eher ein bisschen so an Intrige und auch solche Sachen gedacht.
Ne? Ich weiß, woran Sie gedacht haben, aber ich mache bewusst hier mal einen Sidestep, okay. Weil ich auf dieser Welle eben gerade nicht reiten möchte.
Ist okay, fair enough.
Heute ist Birthday. Ist alles gut, wir feiern ihn.
Sie sind ja wegen Angela Merkel in die CDU eingetreten, genau. Haben Sie mal gesagt. Und manchmal frage ich mich, wie man das zusammenkriegt. Also wenn man einen Wolfgang Schäuble, der 72 in den Bundestag kam, da war der CDU-Chef Rainer Barzel, an den erinnern sich, glaube ich, wirklich nur noch Geschichte.
Das stimmt, ja.
Dann lange eben diese Helmut-Kohl-Phase. Ja, auch mit ganz anderer Politik. Also sind ja nicht nur andere Personen gewesen, sondern auch eine ganz andere Ausrichtung. Wären Sie denn in eine Helmut-Kohl-CDU eingetreten?
Also ich war ja in der Helmut-Kohl-CDU seinerzeit ja in Bonn und habe im Regierungsviertel gewohnt. Ich bin ja, das habe ich auch in meinem Buch beschrieben, im Regierungsviertel groß geworden. Mein Vater hat dort mit uns gewohnt und ist dann weiterversetzt worden. Und dadurch muss man das immer auch zeitlich kontextualisieren. Was war denn damals die Bonner Republik? Wie war denn Deutschland der 70er Jahre? Ja? Was waren die bestimmenden Themen? Und da wird man einfach sehr schnell feststellen, es war eine komplett andere Welt. Und jemand, der die Veränderung Deutschlands so miterlebt hat und auch so mitgestaltet hat. Ich denke jetzt gerade auch an die deutsche Einheit, wo Wolfgang Schäuble eine ganz, ganz tragende Rolle mitgespielt hat. Der hat natürlich seinen Platz in der Geschichte. Aber um jetzt auf Angela Merkel zurückzukommen, sie hat ja Deutschland, das war in Deutschland nach der Wende, als zwei Teile Deutschland zusammengewachsen sind. Sie kam aus dem Osten, hatte eine völlig andere Biografie und hat natürlich in die deutsche Politik ein ganz anderes Verständnis mit reingebracht. Und insofern kann ich mich in eine CDU von Helmut Kohl durchaus, ja, um Ihre Frage zu beantworten, identifizieren. Warum? Weil wir als CDU immer von den gleichen Werten geleitet sind, ja. Weil es immer darum geht, liberal, christlich, sozial und konservativ die unterschiedlichen Strömungen zusammenzubringen. Und die sind ja nicht schlecht geworden, weil die Jahrzehnte jetzt vorangeschritten sind, sondern die Probleme der Menschen, die Sorge um die Menschen und die Lösungen, die wir für die Menschen finden müssen, sind nach wie vor gleich.
Okay. Ich glaube, darüber könnte man an der einen oder anderen Stelle trefflich streiten.
100%.
Nehmen wir uns fürs nächste Mal vor. Jetzt sagen wir erstmal Wolfgang Schäuble, also herzlichen Glückwunsch zu diesen 50 Jahren im Deutschen Bundestag. Und drüber gesprochen haben wir mit Joe Cialo. Es ist ein großes Thema dieser Tage, die Gesundheit der Kinder in diesem Land und die Frage, haben wir eigentlich genug Kapazitäten, genug Kinderärzte, genug Krankenhausbetten oder sei es auch nur sowas Banales wie Hustensaft? Joe Cialo ist mein Gast heute, nicht nur CDU-Politiker und Musikmanager, sondern auch Vater einer kleinen Tochter und wir haben vor der Sendung gemerkt, dass das für Sie keine abstrakte Sorge ist, sondern eine, die Sie wirklich umtreibt.
Absolut. Wir hören ja aller Orten, dass die Medikamenten gerade für die Kinder jetzt stark zurückgegangen ist, fast schon Mangelware ist. Wir hören auch gerade, dass die Krankenhäuser überfüllt sind. Und wenn dann das eigene Kind, und ich habe eine Tochter, dann krank wird und am Wochenende hat meine Tochter irgendwie 39,5 Fieber, dann macht man sich schon wirklich ernsthafte Sorgen. Dann ist es nicht etwas, was hypothetisch ist oder was nur die anderen betrifft, sondern man ist selber davon betroffen. Und dann fragt man sich schon, wie konnte es so weit kommen? Konnte es so weit kommen, dass man sich Sorgen machen muss hier in Deutschland, ob man Medikamente bekommt für die Liebsten, für die eigenen Kinder, dass man nicht mal in ein Krankenhaus gehen kann. Und
haben Sie Antworten auf diese Frage?
Also erstmal stelle ich mir nicht alleine diese Frage, sondern viele Menschen da draußen sind besorgt. Ich greife da einfach auch eine Stimmung auf und ich glaube, dass wir natürlich Personalmangel haben in den Krankenhäusern. Wir reden ja immer von Fachkräftemangel. Da schlägt es brutal durch. Wir haben, was diese medizinische Situation angeht, glaube ich halt eben auch gemerkt, dass so gut die Globalisierung auch ist, aber bei der kritischen Infrastruktur müssen wir aufpassen und dazu gehört halt eben auch die Produktion von Medikamenten. Wir haben in Zeiten, ein kleines Beispiel, die Bundeswehr hat ja früher hier in Deutschland selber Medikamente hergestellt, der Bundesrechnungshof kam, hat festgestellt, die Herstellung ist zu teuer. Was passiert? Man hat dann die Medikamente woanders eingekauft, in China. Und so haben viele auch angefangen, in China die Medikamente herzustellen. Das bedeutet aber, dass man dieser kritischen Infrastruktur etwas aus der Hand gibt, was man dann möglicherweise zu überteuerten Preisen irgendwann mal einkaufen muss. Und dieser Verlust an Hoheit, das ist etwas, was uns nicht nur im Bereich der Medikamente, sondern in vielen anderen Bereichen jetzt gewahr geworden ist. Und ich glaube, da müssen wir wieder zusehen, dass wir die Kontrolle gerade in den kritischen Infrastrukturbereichen für Deutschland wieder erlangen.
Mhm. Ich meine, politisch ist das Ziel klar, das hört man aller Orten, ne? Auch aus dem Gesundheitsministerium. Die Frage ist natürlich, wie schnell kriegt man das hin? Und wenn man dann Nachrichten hört wie diese, dass eben auch Eltern nach Hause geschickt werden mit ihren Kindern, mit Atemwegserkrankungen, bei denen klar ist, eigentlich müsste man sie beobachten und dann die Anweisung an die Eltern ist, bleiben Sie wach neben Ihrem Kind, achten Sie darauf, dass es weiter atmet. Das sind natürlich schon echt
Geschichten, die
zu weit gehen eigentlich. Ne?
Das sind Geschichten, die man sich in Mitteleuropa beziehungsweise in Deutschland so vor 2 Jahren nicht hätte vorstellen können. Genauso hätte man sich aber auch nicht vorstellen können, dass man in öffentlichen Gebäuden das Frieren anfängt und die Temperaturen runterschrauben muss. Ich habe es doch hier bei euch im Empfangsraum gesehen heute. Das ist richtig kalt.
Es ist kalt, in der Tat.
Und insofern kann man das nicht von heute auf morgen lösen. Aber ich glaube, wir müssen den Schalter umlegen und feststellen, wir haben Fehler in der Vergangenheit gemacht, die wir dringendst und konsequent wieder gerade biegen müssen.
Ich meine, es ist wirklich das grundsätzliche Problem, dass wir trotz hoher Ressourcen, also wir geben ja im Gesundheitswesen nicht weniger aus als vor einigen Jahren, tendenziell sogar eher mehr, aber dass wir trotzdem genau diese Effizienzen, die man an diesen Stellen braucht, nicht hinkriegt. Es gibt da vielleicht einen Teil, den wir auch selbst ein Stück weit in der Hand haben. Es gibt ja diesen Mangel an vielen Stellen gerade. Also in Städten wie Berlin beispielsweise gibt es zu wenig Rettungswagen, die im Einsatz sind. Das liegt einerseits am Personalmangel, habe ich gelernt. Andererseits aber auch daran, dass zu viele Bagatell-Einsätze gefahren werden. Also Menschen, die auch sich wirklich vielleicht ins Taxi setzen könnten, weil es eben nicht so schlimm ist. Also vielleicht auch gerade in dieser Situation der Appell an uns alle, zu gucken, was braucht man gerade und wer braucht es vielleicht dringender.
Das haben wir gerade an diesem Wochenende, als dieses schreckliche Busunglück war, bei dem 2 junge Mädchen zu Leide gekommen sind. Eins davon ist gestorben. Gemerkt.
Das hier, ist genau, hier in Berlin, ja.
Genau. Ja, das ist genau die Situation, die Sie beschreiben.
Da und kam der Rettungswagen erst nach 20 Minuten. Eigentlich müsste es nach 10 Minuten sein in der Hauptstadt hier. Ja.
Das muss man sich mal vorstellen. Das ist schon etwas, was einen umtreibt, absolut.
Da vielleicht, damit es ist ein Skandal, dass Rettungswagen so lange brauchen. In dem Fall war es leider so, dass dieses Mädchen sowieso gestorben wäre, die Verletzungen waren zu hart. Also der Notarzt, der schon da war, konnte da auch kaum noch oder gar nicht mehr helfen an dieser Stelle. Aber es beschreibt ein Gesamtproblem hier.
Genau.
Joe Cialo, heute bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Wir schauen auf die Themen dieses Tages und da wird heute in Washington ein Gipfel zusammenkommen, der USA-Afrika-Gipfel. Joe Biden, der Präsident, lädt ein. Das ist Aufmerksamkeit für einen Kontinent, der ja viele Jahre als der vergessene Kontinent bezeichnet wurde. Und dass das nicht mehr unbedingt so ist, das merkt man unter anderem auch an den Worten, wie sie von dem Außenminister vorab kommen, von Antony Blinken.
Unsere Strategie basiert auf der Erkenntnis, dass Afrika eine große geopolitische Kraft ist. Eine, die unsere Vergangenheit geprägt hat, unsere Gegenwart und unsere Zukunft.
Also, so sagt es der Außenminister der USA. Joe Cialo, es kam ja gerade schon so ein bisschen raus, Sie haben es beschrieben. Sie haben in gewisser Weise bei diesem Thema auch eine ganz besondere Beziehung. Sie sind geboren in Bonn als Sohn tansanischer Eltern. Einige Jahre haben Sie dann auch in Tansania gelebt, in den 70ern, wenn ich richtig informiert bin.
Genau.
Man kann das alles auch wunderbar nachlesen und darüber erfahren in Ihrem Buch, Der Kampf zwischen zwei Welten. Wenn Sie jetzt heute auf diesen Gipfel und die Politik darum schauen, wer braucht da eigentlich wen mehr mittlerweile?
Genau, also ich bin fest davon überzeugt, und das habe ich auch in meinem Buch geschrieben, dass Deutschland Afrika mehr braucht als Afrika Deutschland. Und ich habe auch einen Grund dafür. Seinerzeit ist Xi Jinping, der Staatschef Chinas, die erste Auslandsreise, die er geführt hat, ging nach Afrika. Da hat die Welt schon aufgehorcht, weil man immer gemeint hat, oh, China, Handelspartner, warum kommen die nicht nach Europa oder warum geht er nicht nach Amerika? Er ging seinerzeit nach Afrika. Wir haben gemerkt, dass China einen Afrika-Gipfel abgehalten hat. Weitestgehend damals nicht wirklich wahrgenommen von dem Rest der Welt. Dann hat die Türkei einen Afrika-Gipfel gehalten, Russland hat einen Afrika-Gipfel gehalten und schlussendlich gab es dann hier in Europa EU-Afrika-Gipfel Anfang des Jahres. Also man hat dann schon angefangen, die Bedeutung des Kontinentes wahrzunehmen. Wobei man sagen muss, dass durch den Krieg, den Ukraine-Krieg, die Aufmerksamkeit eben nicht tatsächlich vorhanden war. Aber es ist so, dass die Zukunft in Afrika liegt. Das hat was mit der demografischen Dividende zu tun, das hat was mit den Ressourcen zu tun. Wir haben ja gesehen, dass der unser Wirtschaftsminister Habeck mit einer großen Delegation nach Namibia gegangen ist.
Gerade das letzte Woche, ja, genau.
Genau, wir haben auch gesehen, Stichwort Senegal, was dort jetzt für Gasvorkommen vermutet werden, die auch ganz interessant sind, gerade für die Energiekrise, die wir hier in Europa haben, Stichwort auch hier in Deutschland. Also man merkt, dass man in Afrika einen zukünftigen Handelspartner hat, der vielleicht auch, wenn man das richtig aufgleicht, Fachkräftemängel, ich würde mal sagen, zumindest ein Stück weit kompensieren kann.
Sie haben jetzt gerade Partner gesagt und das ist ja natürlich auch eine dieser Fragen, ne? Weil dass sich Europa beispielsweise oder andere Mächte für Afrika interessiert haben, das sehen wir in der Geschichte und haben wir schon gesehen, gerade bei den Ressourcen, aber das waren natürlich Ausbeutungsverhältnisse.
Richtig.
Das finde ich ist jetzt die spannende Frage. Erstmal aus unserer Perspektive, wie kriegt man das hin, also als Auftrag an unsere Perspektive, wie kriegt man das hin, dass das nicht letztendlich wieder so eine postkoloniale Logik hat? Also, dass wir gerne das Gas nehmen aus dem Senegal, aber dann politisch gar nicht so sehr uns wirklich gut drum kümmern, was eigentlich in diesen Ländern an Entwicklung passiert.
Also es gibt in Afrika viele neue Eliten, jung, gut ausgebildet in den Metropolen dieser Welt, England, Paris, Amerika, auch hier aus Deutschland. Und sie gehen nach Afrika zurück, um in Afrika zu leben, zu arbeiten und das aus der afrikanischen Perspektive heraus das Schicksal ihrer Länder sozusagen zu gestalten. Und ich glaube, dass wir einen neuen Ansatz brauchen im Umgang mit den Ländern in Afrika. Es geht nicht nur darum, mal aufzukreuzen, wenn man mal ein Problem hat. Ja, oder wenn wir gerade mal schnell Gas brauchen, dann gehen wir nach Afrika und machen schnell Deals und dann sind wir wieder weg. Das macht China, muss man ehrlicherweise auch besser. Ja, die haben jetzt ihre Konfuzius-Institute, also auf dem kulturellen Sektor, von 2010 sechs Stück bis jetzt auf 48 hochgeschraubt. Das heißt, es wird eine echte Partnerschaft eingegangen. Und diese Chancen sind gerade für Deutschland massivst vorhanden, weil eine große Grundsympathie einfach vorhanden ist. Und ich glaube, dass es aber wichtig ist, dass man sich hier in Deutschland mal anders aufstellt. Wir haben keine kohärente Politik in Richtung Afrika. Das heißt, die unterschiedlichen Ministerien, Habeck war da, aber was passiert dann, wenn das Entwicklungshilfeministerium in Afrika agiert? Was passiert dann, wenn das Kanzleramt kommt? Was passiert, wenn das Umweltministerium, also es gibt, oder das Außenministerium, wir haben da eine zum Teil auch nicht abgestimmte, sauber abgestimmte Afrika-Politik und ich würde bei der Konkurrenz, die es gerade in Afrika gibt, dringend anraten, dass man so etwas wie eine nationale Afrika-Strategie aufgleist, unter der dann die ganzen Ministerien halt abgestimmt auch agieren.
Aber es ist natürlich auch eine Konkurrenz, ein Wettlauf da um gute Verbindungen zu afrikanischen Staaten, bei denen man sich fragt, was bleibt da an Prinzipien auf der Strecke? Denn es gab ja auch gerade in den 90er, in den Nullerjahren ganz häufig bei Politik gegenüber afrikanischen Ländern ein Prinzip Good Governance. Also dass man gesagt hat, wir wollen keine Despoten, wir wollen keine Autokraten unterstützen, wir wollen demokratische, nicht korrupte Strukturen stützen. Jetzt in diesem Wettbewerb mit China, wo wir wissen, für China ist das kein Kriterium, ob eine Regierung demokratisch gewählt ist oder durch einen Militärputsch oder wie auch immer an die Macht gekommen ist. Sehen Sie da nicht die Gefahr, dass genau in diesem Wettbewerb da ganz viel auf der Strecke bleibt und das eben auch zulasten der jungen afrikanischen Generation oder der zurückkehrenden Eliten aus Europa, die sagen, wir wollen eigentlich offene, freie Gesellschaften haben und letztendlich sehen wir, dass diese Infrastrukturpolitik, diese Ressourcen-Kooperationspolitik ganz häufig die Autokraten stärkt?
Also in Deutschland muss mit sich selbst im Reinen kommen und für sich selbst klären, wo haben wir unsere Interessen und wo sind unsere Werte und wie bringen wir sie im Einklang? Wissen Sie, wenn man in Afrika ist, dann sieht man in China ein Land, das es geschafft hat, 400 Millionen Menschen aus bitterster Armut in den Mittelstand hochzuheben. Das ist das, was man sieht. Und das ist das, was man auch anstrebt. Und ich glaube, dass man sich hier auch darüber im Klaren sein muss, dass nicht in jedem Land Afrikas, aber auch in anderen Teilen der Welt, das westliche Modell als das angesehen wird, als der Exportschlager angesehen wird, den man unbedingt haben möchte. Das heißt, ich glaube, dass man wertebasiert handeln muss, keine Frage. Das ist total wichtig. Aber dabei auch glaubwürdig sein sollte. Stichwort Katar.
Okay, aber das heißt bei Ihnen, ich höre schon so eine Reihenfolge raus, erst der Wohlstand, erst der ökonomische Aufstieg und so Dinge wie Menschenrechte, demokratische Standards ist zweitrangig?
Nein, aber wir haben doch gesehen im Sommer, als unser Wirtschaftsminister Habeck den Knicks gemacht hat, dass er genau diese Problematik zwischen Werte und Interessen da öffentlichkeitswirksam in einem Insta-Post kommuniziert hat. Und daran hat sich nichts geändert. Ich glaube, wir sollten in der Kommunikation vielleicht weniger moralisch überladen auftreten, sondern nüchterner und die Dinge benennen, aber auch ganz klar sagen, wenn man hier in Deutschland friert, hat man eben auch Interessen. Wichtiger finde ich aber noch ein anderes. Wir sollten unsere Interessen nicht kurzfristig gestalten, sondern tatsächlich langfristig. Und da sind Länder wie China und Russland Europa weit voraus. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn es tatsächlich gelingt, mal so eine wirklich konstatierte Afrika-Strategie aufzugleisen.
Tja, jetzt machen sie erstmal die USA, nämlich heute mit dem USA-Afrika-Gipfel in Washington. Was dabei rauskommen wird, davon werden wir Ihnen berichten im Deutschlandfunk Kultur. Bis hierhin drüber gesprochen, mit ein paar grundsätzlichen Fragen haben wir mit Joe Cialo. Und wir schauen gleich noch auf eine aktuelle Nachricht, die hier reingekommen ist. Es gibt nämlich Razzien, wieder neue Razzien, nicht Reichsbürger, nicht EU-Parlament, sondern diesmal geht es um die Klimaaktivisten der letzten Generation. Zu Gast bei mir ist Joe Cialo, Bundesvorstandsmitglied der CDU und Musikmanager. Wir haben jetzt hier vor wenigen Minuten aktuelle Meldungen reinbekommen. Es gibt Razzien heute im ganzen Bundesgebiet an 11 Orten gegen die Klimaaktivisten der letzten Generation. Die Staatsanwaltschaft wirft den Aktivisten die Bildung einer kriminellen Vereinigung vor. Das ist der Hintergrund und der ganz konkrete Hintergrund. Es geht da wohl um eine Protestaktion bei der Raffinerie, bei der Ölraffinerie in Schwedt. Da hatten Aktivistinnen und Aktivisten Notfallventile der Rohölpipeline zugedreht, um eben damit ihren Protest zum Ausdruck zu bringen. Der Slogan damals war Schluss mit dem fossilen Wahnsinn. Herr Cialo, wie bewerten Sie das? Das ist natürlich ein relativ harter Vorwurf. Bildung einer kriminellen Vereinigung. Wir hatten in den letzten Tagen eher mit anderen zu tun, bei denen man vielleicht zunächst schneller auf diesen Gedanken kommen würde.
Der Prozess dauerte schon länger. Die Berliner Staatsanwaltschaft hatte ja zuvor festgestellt, dass es sich nicht um eine kriminelle Vereinigung handelt. Und mit der Meldung heute sehen wir, dass es anders ist, dass die Staatsanwaltschaft da ganz anders vorgeht und dieser Vorwurf im Raume liegt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei dem, was hier im Raum steht, Notventile einer Rohölpipeline zuzudrehen, das ist nicht nur dumm, das ist meiner Meinung nach auch richtig gefährlich und da muss der Staat auch brutal durchgreifen. Mhm. Das ist nicht mehr witzig. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da hoffe ich auch, dass der Staat durchgreifen wird. Bei aller persönlicher Sympathie für Protest, bei aller
Haben Sie diese Sympathie auch bei diesen Protesten?
Bei diesen Protesten
jetzt. Also generell bei Klimaprotesten, wie wir sie erleben, es gibt ja weniger invasive. Ich gebe Ihnen recht an dieser Stelle, also wer Notfallventile zudreht, ich meine, die heißen nicht ohne Grund Notfallventile. Nein, aber bei den anderen Aktionen, wenn es, sagen wir mal,
bei diesen Klimaprotesten habe ich überhaupt gar keine Sympathie, ich habe grundsätzlich Sympathie für Castortransport. Da habe ich gedacht, okay, wenn jemand seinen Missfallen so zum Ausdruck bringen will, geschenkt, alles in Ordnung. Ja, aber ich glaube, wir haben jetzt eine neue Stufe erreicht, wo man, ich habe das gestern früh wieder erlebt, aus Spandau in Richtung Stadt fahrend, dass da eine einzelne Person sich am Boden festgeklebt hat und der ganze Verkehr lahmgelegt war. Und da sieht man halt viele Transporter von Handwerkern, die darauf wirklich angewiesen sind, Geld zu verdienen in dieser schwierigen Zeit, die einfach, denen man auch so nicht beikommt, sondern die man eher entfremdet. Und ich glaube, dass das, was wir jetzt hier erleben an Vorwürfen, noch eine Stufe härter ist. Und da muss man meiner Meinung nach schon reingehen. So.
Aber also Bildung einer kriminellen Vereinigung, wenn die Staatsanwaltschaft jetzt da ermittelt, so ganz weit weg ist man dann nicht mehr von dem Begriffspaar, für das er ja sehr kritisiert wurde, Alexander Dobrindt, der CSU-Landesgruppenchef von der Klima-RAF.
Ja, ich möchte mich jetzt nicht im Begriffsrave jetzt hier oder Überbietungsrave hier beteiligen, ja, sondern vielmehr darüber sprechen, was passiert denn eigentlich jetzt gerade auf juristischem Boden? Und es wird jetzt ermittelt. Und ermitteln bedeutet, dass es dann auch einen Ausgang gibt. Und dem möchte ich gerne abwarten, aber dass schon ermittelt wird, ist schon mal aus meiner Sicht eine neue Qualität, mit dem wir uns ganz anders auseinandersetzen müssen, als wir es bislang getan haben.
Die Einschätzung von Joe Cialo hier heute bei uns im Deutschlandfunk Kultur, CDU-Bundesvorstandsmitglied, Musikmanager. Das war unser Blick auf die Themen des Tages und in der Tat, wir werden genau dieses Thema natürlich weiter beobachten und sehen, was bei rauskommt hier heute auch weiter im Programm. Ich sage an dieser Stelle ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Dankeschön für die Einladung, hat Spaß gemacht.
Und wenn Sie noch näher dabei sein möchten, nicht nur hören, können Sie das wieder tun am Donnerstag digital im ganzen Land und wo immer Sie uns zuhören, das offene Studio dann mit Markus Feldenkirchen vom Spiegel. deutschlandfunkkultur.de/offenes Studio, das ist die Adresse, wo Sie alle Informationen finden.